Ich lese aus Lukas 22, Verse 7 bis 13. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hingeht. Und spricht zu seinem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich meinen Jüngern das Passa bereiten kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa.
Jesus Christus, wir möchten dich bitten, dass du das Wort, was wir hören, was wir lesen, dass wir das in unsere Herzen einschließen, bewahren, dass wir es heilig halten, Herr Jesus, dass wir danach leben, denn das ist dein Wille für uns und das ist gut, Herr Jesus. Danke dir dafür. Amen. Es ist das Jahr 32 nach Christus. Es ist Abend und 13 Männer sitzen in Jerusalem in einem großen Zimmer, feierlich eingerichtet. Da sind die 12 Jünger Jesu mit Jesus zusammen. Sie liegen gemütlich auf den Kissen, auf dem Boden, in der Mitte ist eine Decke ausgebreitet. Darauf stehen 4 Becher Wein, verschiedene Kräuter, ungesäuerte Brote und noch vieles mehr. Mit den Jüngern liegt auch Jesus und sie sind dabei, das wichtigste Fest zu feiern, das Passafest. Sie feiern einen Tag vor der eigentlichen Feier. Die meisten Juden feiern das einen Tag darauf. Dann wird auch das Passalamm geschlachtet. Jesus feiert es mit seinen 12 Jüngern am Abend und ist das ein sehr, sehr besonderes Fest. Es ist ein Gedächtnismahl, das Gott eingeführt hat, um ja sein Volk daran zu erinnern, dass er es aus Ägypten rausgeführt hat, dass er es befreit hat, aus der Sklaverei befreit hat, ganz wichtig zu wissen. Die Jünger freuten sich auf diesen Fest, alles spitzt sich so ziemlich zu, auf dieses Fest zu. Sie freuen sich, aber sie wissen gar nicht, was dieses Fest für sie noch bedeuten wird. Sie sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und sie haben sehr, sehr viel erlebt. Sie haben ihn als Messias erlebt. Sie glauben an ihn und sie sehen in ihm den Erlöser. Er ist der, der nach der Schrift verheißen wurde und es lohnte sich, alles zu verlassen und ihm nachzufolgen. Seit circa 600 Jahren sind die Israeliten immer unter irgendeiner Macht. Immer jemand sagt ihnen, was sie tun sollen und was sie tun nicht sollen. Und endlich, jetzt spüren sie, dass sie selbstständig sein können. Der Erlöser ist da. Der Erlöser, der sie von den Römern erlösen wird. Es ist eine sehr, sehr spannende Situation. Die Jünger haben erlebt, wie Jesus nach Jerusalem kam und die ganze Menschenmenge hat gejubelt. Sie haben ihn als Fürst und König empfangen und begrüßt. Und so sitzen sie jetzt in einem Raum, den sie feierlich eingerichtet haben. Man musste dafür übrigens nichts bezahlen in dieser Zeit. Diese Räume hat man in der Passafest, musste man frei zur Verfügung stellen. Wenn so eine Gruppe feiern wollte, dann musste man das einfach geben. Aber sie mussten es feierlich einrichten, sie mussten alles darauf vorbereiten, das mussten sie selbstständig machen. Diesen Raum haben sie heimlich ausgesucht. Keiner wusste, dass sie dort sind mit Jesus. Denn Jesus hat in den letzten 3 Jahren der geistlichen Elite sehr, sehr viel Kopfschmerzen bereitet. Er hat Wunder vollbracht, die keiner tun konnte, die unglaublich waren. Er ist übers Wasser gelaufen. Er hat kurz vor diesem Abend in Bethanien einen Menschen, einen guten Freund, der tot war, mehrere Tage vom Toten auferweckt. Und die Menschenmenge haben Jesus geliebt. Sie sind ihm nachgefolgt. Aber die geistliche Elite, sie hat ihn gehasst. In den Augen von denen hatte er zu viel Macht, zu viel Einfluss. Das könnte gefährlich werden für sie. So haben sie sich entschieden, Jesus umzubringen. Jesus war also in Gefahr. Aber die Jünger wussten, niemand konnte Jesus was anhaben. Also der, der übers Wasser laufen kann, der, der der Natur befehlen kann, Tote auferwecken kann, wer kann ihm schon was anhaben? Aber damit sie ungestört von der Menschenmenge und von den Hohepriestern einfach diese Zeit zusammen verbringen können, wusste keiner, wo sie sind. Und so kommt dieser Abend und Jesus weiß, dass seine Zeit gekommen ist, lesen wir. Er wusste oder er musste wahrscheinlich morgens sich schon Gedanken machen, was werde ich alles ihm sagen? Es wird eine schreckliche Nacht sein. Es wird sehr, sehr schwierig sein. Das Leben danach wird nicht einfach sein. Was muss ich ihm alles noch mitgeben? Denn am nächsten Tag wird er als Opferlamm gerichtet. Gott wird Jesus, seinen Sohn, als Opferlamm für die Menschen richten. Er wird für die Schuld der Welt, für deine und für meine Schuld bezahlen. Und wir lesen in Hebräer 2, 14 bis 17, weil nun die Kinder vom Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen daran Anteil. Auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht und von dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht den Engeln an, sondern den Kindern Abrahams nimmt er sich an. Daher musste der Sohn in allen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde. Und ein teurer Hohepriester von Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Also Jesus musste ein Blutsverwandter mit uns Menschen werden. Als Mensch musste er auf diese Welt kommen, damit er für meine und für deine Sünden, für unser gottloses Leben bezahlen könnte, mit seinem heiligen, reinen Blut. Jesus war klar, das war das letzte Abendmahl mit meinen Jüngern. Das war die letzte Mahlzeit gemeinsam. Und es steht geschrieben, Jesus hat sehnsüchtig auf diesen Abend gewartet. Und ich denke, so als Mensch würde ich mir da Gedanken machen, wie kann ich diese 3 Jahre zusammenfassen? Was gebe ich meinen Jüngern alles, damit sie einfach das weitere einfach richtig leben, so wie in der Schrift das steht und so wie Jesus es wollte. Ich glaube, es war ein sehr, sehr schwieriger Abend. So für einen Menschen, sagen wir mal so, nicht nur für Jesus, für einen Menschen. Was kann ich so alles mitgeben? Was ist so wichtig noch? Die letzten Worte, die sie tragen werden. Und so beginnt der Abend damit, dass Jesus eine Schüssel Wasser nimmt und seinen Jüngern die Füße wäscht. Das war sehr ungewöhnlich, das war sehr unglaublich. Das machte kein Rabbi. Das machte ein Diener, aber es gab keinen. Und sie liefen mit dreckigen Füßen, die durch die Sandalen von draußen dreckig wurden. Und Jesus wusch in die Füße. Das hat sie sehr verwirrt. Und Jesus gibt ihnen ein Beispiel und sagt, sie sollen so den Menschen begegnen. Sie sollen nicht die Großen spielen, die Lehrer, die Oberlehrer, die, ja, ich habe ja gelehrt von Jesus. Nein, sie sollen einander und anderen dienen. Mit dieser Einstellung sollen sie unterwegs Menschen begegnen. Dann spricht Jesus ein Segensgebet, so fing das Passafest an, und er nimmt den ersten Kelch und reicht ihn durch. Und dann sagt Jesus, dass einer ihn verraten wird. Da waren die Jünger, glaube ich, ziemlich entsetzt. Wie könnte jemand es wagen, nach so einer aufregenden Zeit, die man mit Jesus erlebt hat, wer könnte es wagen, ihn zu verraten? Sie konnten das gar nicht glauben und so entsetzt waren sie auch. Dann gab Petrus Johannes ein Zeichen, er soll ihn doch fragen, wer wird das sein? Sie lagen nebeneinander, sie saßen nicht im Kreis, sie saßen auch nicht am Tisch, so wie Leonardo da Vinci uns das darstellt, ein langer Tisch und sie sitzen in einer Reihe. Sie lagen. So haben sich die Rabbiner das von den Römern abgeschaut, denn die Römer lagen und sie sagten, wir sind freie Menschen, deswegen sitzen wir nicht wie die Armen, sondern wir liegen. Und dann die Rabbiner haben gesagt, das ist ein gutes Zeichen, das übernehmen wir. Denn wir sind auch frei. Gott hat uns frei gemacht aus Ägypten. Und wir sind freie Menschen und so werden wir auch liegen. Und so liegen sie am Tisch. Und die Aufteilung war wahrscheinlich so eine. Sie lagen nebeneinander, nebeneinander. Und das war ein Tisch in einer P-Form, so könnte man sagen. Oder einer umgedrehten U-Form. Johannes und Petrus waren außen, denn sie haben das Fest vorbereitet. Also mussten sie auch außen sein, damit sie schnell immer was nachholen können oder was bringen können. Diese Personen waren immer außen. Wir wissen, dass Jesus neben Johannes lag, denn er sollte ihn fragen. Und wir werden später sehen, dass Jesus den Bissen dem einen Ehrengast gibt. Das heißt, Judas war neben Jesus und die anderen waren drumherum. So war die Aufteilung. Und Petrus sagt Johannes, naja, du sitzt ja neben ihm, also frag ihn. Also er hatte einen guten Blick zu Johannes. Er war ihm gegenüber. Johannes soll ihn fragen, wer ihn verraten wird. Und Jesus sagt nicht einfach einen Namen oder zeigt mit dem Finger und sagt, der ist das. Nein, er tut viel mehr. Er nimmt ein Stück Brot und taucht das in bittere Kräuter. Und das muss man jetzt verstehen, das war nichts Außergewöhnliches. Es war ein Symbol, der Gastgeber tauchte es und gab es dem Ehrengast. Und das war ein Zeichen einer innigen Freundschaft. Und wenn die Person es annahm, dann hat sie die Freundschaft quasi angenommen. Und indem Jesus dieses Brot Judas reichte, sagte ihm zwei Dinge. Judas, sind wir nicht Freunde? Und wenn dieses Stück Brot dir noch etwas hilft zu verstehen, dass wir Freunde sind, dann nimm es. Dann hast du jetzt die Möglichkeit. Und das zweite ist, Judas nahm es und es war sehr bitter. Und er sollte sich zum Schluss nochmal überlegen, Judas, willst du wirklich das tun, was du vorhast? Denn es hat sehr, sehr bittere Konsequenzen. Und Judas nimmt das Brot und es wird beschrieben, dass der Satan in dem Moment in ihn einfährt. Und er verlässt die ganze Feier. Und dann steht dieser Spruch, und es wird Nacht, es ward Nacht. Und das hat so eine doppelte Bedeutung. Wahrscheinlich war es wirklich zeitlich nachts, aber es steht nicht umsonst genau danach, weil es war so dunkel, es war so bitter dunkel im Herzen von Judas. Wenn Petrus damals wüsste, dass es Judas ist, Judas würde da nicht lebendig rauskommen. Bin ich mir sicher. Er verlässt das Mahl und die Jünger sind gar nicht so verwirrt darüber, denn sie denken, naja, Judas muss noch was holen für die Feier. Vielleicht wurde noch was vergessen, denn Judas war quasi so der Schatzmeister von der Truppe. Er hat die Kasse gehabt, er hat den Geldbeutel gehabt von der ganzen Truppe und er hat das Ganze auch verwaltet. Und dann sagt Jesus, als Judas weg ist, übrigens, ich werde bald weggehen. Und das war ein weiterer Schock. Also der Abend wird immer schwieriger. Sie haben alles aufgegeben. Jesus, was meinst du, du wirst weggehen? Jetzt geht's doch richtig los. Was wird dann mit den Römern sein? Und dann sagt Jesus, ach übrigens, und ihr werdet auch gar nicht mitkommen. Ihr werdet nicht mit mir jetzt mitkommen. Du bist doch der Messias, du bist doch der Erlöser. Und was heißt, wir können nicht mitkommen? Wir sind doch überall dir nachgefolgt, Jesus. Sollen wir jetzt zurück in unsere Berufe gehen? Was soll aus uns jetzt? Und so fährt Jesus weiter fort und sagt, in Zukunft, wenn Menschen mir nachfolgen, dann sollte man sie an der Liebe erkennen. Aber Petrus kann gar nicht richtig zuhören, ihn beschäftigt so viel, was gerade passiert. Und er sagt, warte, wohin willst du gehen? Und ich werde auf jeden Fall mitkommen. Ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Was heißt, ich kann nicht mitkommen? Und Jesus muss ihm sagen, weißt du, Petrus, bevor der Morgen kommt, wirst du felsenfest behaupten, dreimal, dass du mich nicht kennst. Das war ein Abend. Petrus ist erschüttert, Judas ein Verräter, Jesus will gehen, Petrus, der mutigste der Truppe, wahrscheinlich der Anführer, wird ihn verleugnen? So haben sie sich den Abend nicht vorgestellt, bin ich mir sicher. Und Jesus merkt, dass sie voller Angst sind, dass sie durcheinander sind. Und er macht den Mut und er sagt weiter in Johannes 14,1, euer Herz erschrecke nicht. Mit anderen Worten, habt keine Angst. Jesus steht kurz davor, verhaftet, gefoltert zu werden. Er wusste, wie viel Schmerzen er erleiden wird. Er wusste, auf was für eine schreckliche Art und Weise er hingerichtet wird. Aber er sieht seine Jünger und sagt, hab keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt er. Und jetzt motiviert er sie mit der Zukunft. Er sagt, ich gehe zu meinem Vater und der Vater hat viele Wohnungen und ich gehe hin und bereite euch eine Wohnung. Und das ist ein echt schöner Ausblick, das zu wissen, dass eine Wohnung auf mich wartet, beim Vater im Himmel. Der Himmel ist nicht eine Idee, der Himmel ist ein Ort. Und wir wissen, dass Jesus ein Zimmermann war. Also damals war das noch ein bisschen mehr als einfach nur mit Holz arbeiten. Er war quasi auch ein kleiner Architekt. Und wisst ihr, als wir mit meiner Frau, als wir unser Haus gekauft haben, war das in einem sehr, sehr ungepflegten Zustand. Also besonders der Garten, das war der Dschungel. Und als wir angefangen haben, alles schön zu machen, war unsere Motivation auch, da werden wir mit den Kindern spielen. So im Garten haben wir dann viel Platz. Wir können wirklich zusammenkommen. Wir können viel machen. Und so hat meine Frau auch alles gemütlich und schön gemacht, damit wir es einfach gut haben. Damit wir es gut zu Hause haben. Damit wir eine schöne Zeit dort verbringen können. Wie schön wird meine Wohnung sein, wenn der Schöpfer dieser Welt, der alles so perfekt gestaltet hat, für mich eine Wohnung vorbereitet. Das ist eine wundervolle Perspektive. Wenn du gerade im Leben es richtig schwer hast, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dann darfst du wissen, Jesus bereitet für dich jetzt eine Wohnung, wo du sein wirst. Er macht alles schön. Damit sagt Jesus auch, dass das hier gar nicht dein Zuhause ist. Du bist hier auf dieser Welt, aber dein Zuhause wird gerade vorbereitet. Und nur ein wenig später betet Jesus für seine Jünger und sagt dem Vater im Himmel, dass diese nicht von dieser Welt sind, so wie ich auch, sagt Jesus. Der Schriftsteller C.S. Lewis sagte einmal, wenn wir in uns ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts auf dieser Welt mit irgendwas zu stillen sei, dann können wir darauf schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Kennst du dieses Gefühl? Kennst du dieses Gefühl, das dir sagt, da gibt's irgendwie noch mehr? Das kann doch nicht alles sein hier. Dann kann ich dir sagen, mit der vollen Autorität der Bibel, dieses Gefühl, dieses Bedürfnis hast du, weil du nicht für diese Welt geschaffen bist. Und Jesus bereitet diese Welt jetzt für dich vor. Und Jesus sagt, dass er diesen Weg dahin kennt. Und ich finde das gut, hier entsteht ein lebendiges Gespräch. Dann kommt der Thomas und er sagt dann Verse weiter, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg denn wissen? Er traut sich, Jesus zu fragen und bringt das auf den Punkt, was wahrscheinlich alle sich gedacht haben. Und dann kommt noch ein anderer. Dann kommt erstmal Jesus und sagt zu dem, ich bin, und das sind sehr, sehr wichtige Worte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und dann spricht Philippus und sagt, ja, zeig uns doch den Vater. Und ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber so wie ich den Text lese, merke ich, dass das Jesus sehr, sehr nahe geht, was hier gerade passiert. Und Jesus sagt, wie kannst du fragen, nachdem wir so viel Zeit zusammen verbracht haben, nachdem ich dir so den Vater vorgelebt habe, der Vater ist durch mich gerade hier. Philippus, du hast mit dem Vater gerade Passafest gefeiert. Und das, was Jesus hier sagt in diesem Kontext, ist wirklich klasse. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zuerst sagt Jesus hier, ich bin. Und das erinnert sofort jeden Israeliten, der damals auch das gehört hat und gelesen hat, an die Worte von Gott, den Mose berufen hat. Ich bin. Mose fragte, ja, wer bist du? Und Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. Wenn die Israeliten Gott beschreiben wollten, dann sagten die, ich bin. Das war mein Gott. Und Jesus sagt hier, ich bin. Das ist eine ganz bestimmte Aussage, die damals die Menschen verstanden und auch zuordnen konnten. Sie verstanden, dass Jesus hier sagt, ich bin Gott. Also wenn einer sagt, Jesus hat sich niemals irgendwo Gott genannt, dann hast du die Bibel noch nicht verstanden oder noch nicht ganz genau gründlich gelesen. Jesus sagt sehr, sehr oft, dass er Gott ist. Und er sagt, ich bin der Weg. Es ist nicht so, dass ich dir nur den Weg zeigen möchte, dass du mir folgst. Nein, Jesus sagt, ich bin es. Ich bin dieser Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn wir diesen Urtext genau lesen, das, was hier steht, dann ist hier wirklich gemeint, niemand, keiner kommt zu Gott. Egal wie du bist, egal wie viele gute Dinge du tust, egal was du gemacht hast. Und wenn die ganze Welt sagt, du bist der Beste, du kommst nicht in den Himmel. Allein durch Jesus Christus. Keiner von uns. Es gibt so einen Spruch, das kennt ihr, alle Wege führen nach Rom. Genau das ist hier der Gegenteil. Jesus sagt, nicht viele Wege führen zu Gott, keiner, außer ich. Ich bin der Weg. Willst du zu Gott kommen, dann musst du Jesus kennenlernen. Dann musst du Jesus in dein Herz einnehmen. Keine Taten, keine Opfer, keine Leiden, kein Verzicht bringt dich irgendwie zu Gott, sondern allein Jesus Christus. Und dann sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Und oh, was ist schon wahr heute? Durch die ganzen Fake News, die wir haben, wissen wir doch gar nichts mehr. Wenn wir im Internet was lesen oder hören, was ist wahr? Wir können das schon gar nicht mehr unterscheiden. Was ist denn wahr und was ist Lüge? Das ist fast unmöglich. Aber was ist Wahrheit, fragt man sich. Und wer kennt die Wahrheit? Nun ja, wenn ein Mensch von der Zukunft spricht und sagt, irgendwann wird das und das passieren, dann können wir das gar nicht so richtig erkennen, ist das wahr oder nicht. Es ist ganz einfach, weil wir an Raum und Zeit gebunden sind. Deswegen wissen wir das nicht. Aber wir können in die Vergangenheit schauen und wir können gucken, was die Bibel sagt und was davon sich alles erfüllt hat. Hat die Bibel denn wirklich vieles gesagt und das hat sich erfüllt? Es gibt in der Bibel 330 Prophezeiungen im Alten Testament über das erste Kommen von Jesus Christus. Und alle diese Prophezeiungen haben sich erfüllt. Im Buch Daniel, der 600 vor Christus gelebt hat, finden wir 200 Prophezeiungen, die sich geschichtlich, so wie Daniel es beschreibt, erfüllt haben. Es gibt 180 Prophezeiungen, von denen die Bibel spricht, die sich seit 1882 erfüllt haben, die über die Endzeit sprechen, das heißt über die Zeit vor der zweiten Wiederkunft Jesu Christi. Und das kann man alles geschichtlich und archäologisch beweisen. Das sind keine Märchen, das sind keine Vermutungen, das sind keine Fake News, das ist die Wahrheit. Aus den Zeitgründen gebe ich nur ein kleines Beispiel. In Daniel-Buch im Alten Testament schreibt Daniel im Kapitel 9, 600 vor Christus, dass der Messias ab dem Wiederaufbau des Tempels in 69 Jahrwochen als Fürst kommen wird. Umgerechnet sind das ungefähr 173.880 Tage nach dem Aufbau des Tempels. Sir Robert Anderson, ein Theologe in England und jahrelanger Leiter von Scotland Yard, hat im 19. Jahrhundert in Zusammenarbeit mit namhaften Astronomen alles nachgerechnet. Alle Schaltjahre, alles genau. Es war eine lange Arbeit. Und auf den Tag genau die Prophetie von Daniel bewiesen. Auf den Tag genau hat Daniel vor 600 Jahren vor Christus genau beschrieben, wann Jesus kommen wird. Und es ist wahr. Es sind so viele Prophezeiungen, wo wir wissen, sie sind stattgefunden haben. Und die Bibel spricht die Wahrheit. Und das sind noch nicht längst alle. Es gibt sehr, sehr viele. Und sie sind nicht umstritten. Sie sind geschichtlich und archäologisch beweisbar. Dann weiß ich, dass die Bibel doch die Wahrheit sagt. Denn die Zeit beweist das. Und wenn diese Dinge wahr sind, dann sind alle Dinge, die die Bibel über die Zukunft sagt, auch wahr. Und damit auch wahr, dass Jesus kommen wird und seine Gläubigen zu sich nehmen wird. Aber es ist auch wahr, dass Jesus die nicht an den Glauben richten wird. Und das ist die Wahrheit. Und sie ist unabhängig davon, ob du sie heute glaubst oder nicht. Sie wird sich erfüllen. Wir möchten ja gerne alles ausdiskutieren heute. Wir sind ja in so einer Gesellschaft, wir müssen über alles diskutieren und reden. Doch Jesus sagt dir, mit dieser Wahrheit kannst du nicht diskutieren. Wenn du mich kennst, dann kennst du den Vater. Dann weißt du, dass Gott dich geschaffen hat und dich liebt. Und Jesus sagt, ich bin das Leben in Fülle, das, wonach du dich sehnst. Wir denken oft, dass, wenn ich noch mehr habe, dann geht es mir noch besser. Ich muss einfach viele Dinge haben, ich weiß nicht, so schöne Sachen, und dann werde ich noch glücklicher sein. Und wir verstehen dabei nicht, dass wir nicht mehr brauchen, sondern dass wir Jesus brauchen. Mehr von dem, was dich jetzt nicht glücklich macht, wird dich auch nicht glücklich machen, wenn du noch mehr davon hast. So einfach, oder? Wir brauchen eine göttliche Dimension. Unser Leben besteht aus mehreren Dimensionen. Das eine ist das Körperliche. Wir möchten essen, wir möchten trinken, wir möchten schlafen. Dann gibt es eine Dimension, das ist die geistige. Wir möchten nachforschen, wir sind sehr neugierig, wir möchten lernen, lesen, nachfragen, Ausbildung machen und, und. Dann gibt es die soziale Ebene, wir möchten miteinander kommunizieren, wir möchten Freundschaften haben, wir möchten ja in der Familie eine gute Gemeinschaft haben, in der Gemeinde. Und dann gibt es die geistliche, das ist die göttliche. Und für diese Ebene ist nur Gott zuständig. Diese Ebene kann nur Gott füllen, keiner mehr. Und die wirst du immer vermissen, wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast. Auf dieser Ebene kann dir nur Jesus helfen. Leben in Fülle. Du kannst dich selber entscheiden, was möchtest du heute mit dieser Aussage von Jesus machen? Das ist allein deine Entscheidung. Möchtest du, dass Jesus die Wahrheit und das Leben und der Weg in deinem Leben ist, dann musst du ihn einnehmen. Dann musst du ihm vertrauen, dann musst du ihn in dein Herz einlassen. Du kannst dich gerne heute für Jesus entscheiden und du wirst sehr, sehr viel erleben, so wie die Jünger auch. Vielleicht nicht solche spektakulären Wunder, aber du wirst jeden Tag mit Gott was erleben. Du kannst zu Jesus beten und sagen, Jesus, ich glaube an dich, ich möchte, dass du mein Weg bist. Bereite eine Wohnung für mich vor, im Himmel. Und dann kannst du so leben, wie Jesus von dir das wünscht oder für dich wünscht. Damit andere an deinem Leben erkennen, dass du zu ihm gehörst, an deiner Liebe erkennen. Aber jetzt nicht, weil du etwas Gott beweisen musst oder in den Himmel kommen musst, sondern weil du einfach dankbar bist. Heute feiern wir Abendmahl. Das hat Jesus aus diesem Passafest sozusagen gemacht und gezeigt mit seinen Jüngern. Und an diesem Fest kann nur der teilnehmen, der sagen kann, ja, Jesus ist mein Weg, ja, Jesus ist meine Wahrheit, ja, Jesus ist mein Leben. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann ist heute Zeit dafür. Dann ist heute dieser Tag, wo Gott zu dir spricht und sagt, komm. Komm, ich möchte deine Wahrheit sein, ich möchte dein Leben sein und ich möchte dein Weg sein. Und wer kommt, den wird Jesus niemals hinausstoßen. Amen.